بيسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وقد فرغنا في اللقاء الماضي من جزئه الرابع من كتاب الحج والعمرة، ونبدأ في هذا اللقاء جزءها الخامس بعنوان: كيف أبيع وأشتري. كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء الثاني والثمانين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und die rechtgeleiteten Khalifen und all denjenigen, die ihn mit Güte Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa. Und damit ist gemeint die Art und Weise, wie verschiedene gottesdienstliche Handlungen auszuüben sind. Wir haben in den letzten Teilen sehr explizit über Hajj und Umrah gesprochen, wie man Hajj vollzieht und Umrah, was sind die Pflichten, was sind die Sunnan, was sind die grundlegenden Dinge, was muss man tun, wenn man etwas vernachlässigt hat und so weiter und so fort. Alhamdulillah, im letzten Vortrag haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Heute kommen wir zum fünften Teil in diesem segensreichen Buch. Und zwar geht es um die Frage, wie vollzieht man den Handel, und hier spezialisiert auf den Kauf und Verkauf unter islamischen Aspektpunkten. Das ist der 82. Vortrag in dieser Vortragsreihe, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا الجزء الخامس من الأهمية بمكان. كثيرا ما نسأل عن فقه البيوع والأحكام المتعلقة بالبيع والشراء. في هذا الجزء سوف تجد الإجابة عن كثير من المسائل المتعلقة بالبيع والشراء والأحكام من حيث الجواز أو المنع، فنعرف الحلال الطيب من الحرام الممنوع. ونبدأ بتعريف لفظة البيع. ما المقصود بمعنى كلمة البيع؟ البيع في اللغة يعني إعطاء شيء وأخذ شيء، ده معنى البيع. فالذي يبيع يعطي ويأخذ، يعطي سلعة مقابل المال، فده معنى البيع في اللغة. معنى البيع أخذ شيء وإعطاء شيء وإعطاء شيء. أما تعريف البيع في الشرع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، لأن البيع بيكون على التأبيد. أنا عندي سلعة أريد أن أبيعك إياها مقابل قدر من المال، فأنا أعطيك السلعة على التمليك، أنت أخذتها على التأبيد وأنا آخذ ثمنها، ولذلك بيسمى بالمعاوضة. إيه المعاوضة؟ يعني المبادلة، يعني أعطيك سلعة في مقابل أن تعطيني ثمنها من المال، ثمنها من المال، وطبعا بشرط أن يكون بعيدا عن الربا، بعيدا عن الربا أو القرض، بعيدا عن الربا أو القرض. فده تعريف البيع لغة وشرعا. إذا في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، وفي الشرع مبادلة مال بمال بعيدا عن الربا وبعيدا عن القرض.
Wenn wir über den Handel generell sprechen, beziehungsweise wie wir es uns ja immer zur Angewohnheit machen, wenn wir solche Themen beginnen oder solche neuen Themen beginnen, müssen wir erstmal mit den Basics beginnen. Das heißt, bevor wir islamisch gesehen sehr tief reintauchen in diese Thematik und was ist halal, was ist haram, was darf man nicht, was ist verpönt und so weiter und so fort, gilt es zuerst mal, diese grundlegenden Begriffe zu klären. Zu Deutsch, der Kauf, Verkauf, womit natürlich der Handel gemeint ist, aber der Kauf, Verkauf sprachlich ist eigentlich ganz einfach, wie es das Wort schon hergibt, dass ich etwas gebe und im Umkehrschluss etwas bekomme. Dass ich jemandem etwas gebe und dafür etwas bekomme. Im islamischen Kontext, im theologischen Kontext, ist es eigentlich der Tausch von Finanzmitteln bzw. Ware, ohne dass islamisch verbotene Aspekte beinhaltet sind. Und da reden wir jetzt grundsätzlich mal über das Zinsgeschäft, weil ich denke mal, das ist etwas, worüber wir jetzt nicht viel diskutieren müssen, aber dass einem grundsätzlich bewusst ist, dass ich kaufe bzw. verkaufe. Dass ich Geld bekomme im Umkehrschluss für eine Ware, die ich verkauft habe. Das heißt, es ist ein Tauschgeschäft. Den Wert der Ware, den ich verkauft habe, dafür bekomme ich dann quasi das Geld oder als Käufer natürlich umgekehrt. Ich bekomme eine Ware und gebe dafür einen gewissen Wert an finanziellen Mitteln, ja, einen gewissen Betrag, den ich dafür bezahlen muss. Das heißt, es ist ein Tausch von Finanzmitteln, Schrägstrich von Ware, die ich kaufe, verkaufe, ohne dass darin ein Zinsgeschäft oder ähnliche Kredite beinhaltet sind. Das mal einfach grundsätzlich zur Begriffserklärung, wie gesagt, bevor wir jetzt islamisch gesehen ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen, inshallah.
المسألة الثانية عن حكم البيع. حكم البيع في الإسلام أنه جائز مباح، الدليل من القرآن والسنة. أما القرآن في الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد في قوله تعالى: وأحل الله البيع، أي أن البيع حلال طيب حكمه الجواز. ومن السنة في الحديث المتفق عليه، أي عند البخاري ومسلم، من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، إذا تبايع الرجلان. وهذا بيان إباحة البيع، وأنه جائز أن يتبايع المرء مع أخيه. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ده اللي بنسميه خيار المجلس وسوف نبينه بعد. يعني إيه؟ عند البيع والشراء في مجلس البيع، مدام البائع والمشتري مجتمعين في نفس المجلس بأبدانهما، فلكل واحد منهما حق فسخ العقد أو إمضائه. ما دمنا فين؟ في المجلس. يعني عبد الكريم يبيعني هذا الكوب، وقال لي الكوب ده بيورو، فأنا بطلع اليورو بديله باخد السلع، احنا لسه قاعدين، فأنا شفت السلع قلت له أنا مش عاوزها، هات اليورو بتاعي. هل هذا من حقي؟ نعم، ما دمنا في نفس المجلس لم نفترق، ما دمنا في نفس المجلس لم نفترق. وله كذلك بعد أن باعني السلعة واديته الثمن يقول لا يا شيخ أنا أرجع في هذه البيعة، لا أريد أن أبيع هذه السلعة، بعد إذنك أعطيني الكوب وخذ اليورو بتاعي. له ذلك؟ نعم. وده بنسميه خيار المجلس، ما دمنا في نفس المجلس لم نفترق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. ده اسمه خيار المجلس، يعني لك الحق أن تفسخ العقد وترد السلعة وتأخذ الثمن، وكذلك البائع له الحق أن يأخذ سلعته ويرد لك ثمنه، ما دمنا في المجلس. قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. مجرد ما انتهى المجلس وخرجت أنا من المكان وخدت السلعة، ما ينفعش خلاص بقى، ما ينفعش يقول لي يا شيخ استنى أنا عايز أرجع في البلاد، خلاص السلعة أصبحت ملكي الآن. ليه؟ لأن الخيار كان فين؟
في المجلس.
المجلس. وفي نوع تاني اسمه خيار الشرط، لسه هنتكلم عنه، إن احنا نشترط في العقد يكون في فترة للخيار، لمدة شهر مثلا لك الحق أن ترد السلعة وتأخذ الثمن إن لم ترغب، وهكذا كما يحدث في الغرب. كثير من المحلات تروح تشتري السلعة ومعاك 14 يوم، لك الحق أن ترد وتأخذ الثمن أو تستبدل. فده اسمه خيار الشرط، يعني العقود من ضمن شروطها إن في فترة خيار لمدة أسبوعين مثلا. وده لسه هنتعرف عليه بالتفصيل، بس احنا بننبه بس عشان معنى الحديث. إذن من القرآن ومن السنة بيان جواز البيع، بل ومن إجماع المسلمين، وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. الحكمة مصالح العباد والتيسير على العباد، لأن البيع والشراء فيه مصلحة للعباد وفيه رفع للحرج وفيه تيسير، فالإنسان يحتاج في كثير من الأحيان إلى بعض السلع التي في يد غيره ويريد أن ينتفع بها، فشرع الإسلام البيع لمصلحة العباد، لمصلحة العباد ما دام الأمر بالطريقة الشرعية وهي البيع والشراء. نعم.
Nachdem wir darüber gesprochen haben, was es sprachlich bedeutet und was es islamisch gesehen bedeutet, kommen wir zum Urteil. Und wie ich zu Anfangs vorhin eingangs erwähnt habe, dass wir versuchen, grundsätzliche Verständnisfragen zu klären oder grundsätzlich das islamische Urteil darüber zu fällen. Das islamische Urteil über den Handel, sprich den Kauf oder Verkauf, wir wissen, es gibt verschiedene Arten der Urteilsfällung. Hier das korrekte Urteil ist, dass es erlaubt ist. Das heißt, es ist keine Pflicht, es ist nicht verpönt, es ist eine erlaubte Angelegenheit. Wie gesagt, wir reden über die Basics. Wenn es nachher im Laufe der Vortragsreihe zu verschiedenen Dingen kommt, dann kann natürlich auch das Urteil dem entsprechend variieren. Aber das grundsätzliche Urteil über den Handel, sprich den Kauf oder Verkauf, ist, dass es eine erlaubte Angelegenheit ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Baqarah, Vers 275, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, sagt Allah azza wa jal, und es ist bekannt als der Vers des Zinses, wie er bekannt ist: Diejenigen, die den Zins verschlingen, stehen nicht anders auf, als wie diejenigen aufstehen, wer Satan durch Wahnsinn niederwirft. Ich sehe gerade, dass die Übersetzung tatsächlich ein bisschen katastrophal ist. Aber diejenigen, die den Zins verschlingen, stehen nicht anders auf, yani sie stehen nicht anders auf, als wie diejenigen aufstehen, denen der Shaitan durch Wahnsinn niederwirft. Dies, weil sie sagen, yani es betrifft diese Personengruppe, dies, weil sie sagen, Handel ist doch nur wie Zinsen nehmen. Der Handel, sie, yani sie haben den Handel gleichgesetzt mit dem Zinsgeschäft. Aber, und jetzt geht's weiter, aber Allah hat den Handel erlaubt und den Zins verboten. Wer nun eine Ermahnung von seinem Herrn erhält und davon ablässt, dem bleibt, was bereits geschehen ist. Und seine Angelegenheit ruht bei Allah. Wer es aber erneut tut, jene sind Insassen des Höllenfeuers, sie werden ewig darin bleiben. Das betrifft diejenigen, die den Handel gleichgesetzt haben mit dem Zinsgeschäft. Aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist das, was wir uns auch versuchen anzugewöhnen, immer und immer wieder, dass man die Urteile entnimmt, sowohl aus dem Koran als auch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das ist eine sehr, sehr schöne Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und auch wenn diese Aussage grundsätzlich für den einen oder anderen so total nach Standard sich anhört, aber man muss sich anschauen, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsendet worden ist, in welch einem Zeitalter die Menschen waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht nur mit der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, um die Menschen von der Dunkelheit ans Licht zu führen, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt nichts, was unerklärt blieb oder was offen blieb. Yani sogar wenn man sich anschaut, und das ist für diejenigen, die sich mit Rechtswissenschaften ein bisschen auskennen, wie beim BGB beispielsweise, wann ist ein Kauf nichtig, wann kommt ein Kaufvertrag zustande, wie lange habe ich Zeit, vom Kauf zurückzutreten und so weiter und so fort. Wenn wir uns anschauen, vor wie vielen Jahren, und es ist ja über 1400 Jahre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewisse Grundzüge schon festgelegt hat, auch was den Handel angeht. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Aussage, wenn sich zwei Personen treffen, um einen Handel zu vollziehen, yani Kauf und Verkauf. Wenn sich zwei Personen treffen, um den Handel zu vollziehen, und solange sie zusammensitzen, gebührt es jedem, dass er von diesem Kauf zurücktritt. Yani beispielsweise, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, wenn wir uns jetzt zusammensitzen und ich möchte dieses Glas hier an den Sheikh verkaufen oder an einen sonstigen Bruder, solange wir zusammensitzen, und ich gebe ihm dieses Glas und er sagt, was kostet das Glas? Ich sage ihm 1 Euro beispielsweise. Ich gebe ihm das Glas, er gibt mir den Euro. Er hat diese Sitzung des Kaufs, diese Örtlichkeit oder Markt oder wie wir ihn auch immer nennen mögen. Solange niemand von beiden diese Örtlichkeit, yani diese Sitzung an sich verlassen hat, gilt es jedem frei, von diesem Kauf zurückzutreten. Das heißt, wir können zusammensitzen und ich gebe dir dieses Glas, du gibst mir 1 Euro, du schaust dir das Glas an und sagst, ich habe es mir anders überlegt. Dann ist es dein gutes Recht, dieses Glas wieder zurückzulegen und von mir den 1 Euro zu fordern. Genauso auch umgekehrt, dass wenn wir zusammensitzen, ich möchte dir dieses Glas für 1 Euro verkaufen, du hast mir den 1 Euro gegeben, noch sitzen wir zusammen, steht es mir frei zu sagen, ey, ich habe es mir anders überlegt, gib mir bitte mein Glas wieder zurück. Aber das gilt nur, solange man noch zusammensitzt. Yani sobald der ein oder andere diese Sitzung verlassen hat, dann gilt das nicht mehr. Aber auch hier erwähnt der Sheikh, werden wir inshallah im Laufe dieser Vortragsreihe auch verschiedene Optionen ansprechen, wie man von einem Kauf zurücktreten kann, wie man von einem Kaufvertrag zurücktreten kann, vor allem in der heutigen Zeit, yani diejenigen, wie wir es hier in Deutschland kennen oder anderen europäischen Ländern, dass du beispielsweise ein Rückgaberecht hast. Ja, du gehst jetzt ein gewisses Produkt kaufen in irgendeinem Supermarkt oder in einem Elektrohandel oder wie auch immer, dann kaufst du es. Und dann sagst du dir nach einer gewissen Zeit, nach einer Woche, zwei, hast du es dir anders überlegt, aus welchem Grund auch immer, kannst du diese Ware wieder zurückbringen und du hast das Recht, glaube ich, weiß gar nicht, sind es 14 Tage, hast du dieses Widerrufsrecht, kannst du beispielsweise sagen, hier, und ich weiß nicht, ob es Ausnahmen gibt, aber in aller Regel ohne einen gewissen Grund zu nennen, solange das Gerät ja jetzt nicht beschädigt ist. Ich glaube, es gibt manche, die sagen, es muss noch verpackt bleiben und so weiter, aber da verstricken wir uns jetzt nicht zu sehr darin, aber grundsätzlich, dass du dieses Rückgaberecht hast. Das heißt, kommen wir nochmal zurück. Islamisch gesehen ist der Handel erlaubt, entnommen aus dem Koran und entnommen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-al natahaddathu an arkani haqd al-bay'. العقد البيعي ثلاثة أركان: الركن الأول العاقد، الثاني المعقود عليه، الثالث الصيغة، صيغة العقد. يبقى أنا عندي عاقد وعندي معقود عليه وعندي صيغة. العاقد يعني البائع والمشتري، البائع والمشتري، العقد بينهما. هذا عاقد وهذا عاقد، هذا عاقد عن سلعة يبيعها، والمشتري عاقد عن ثمن يقدمه مقابل هذه السلعة. هذا العاقد. في عندي المعقود عليه اللي هي السلعة اللي هيبيعها البائع، دي معقود عليها العقد. الأمر الثالث هو الصيغة، صيغة العقد. وصيغة العقد قد تكون قولية وقد تكون بالمعاطاة دون قول. يعني إيه؟ القول أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة. عبد الكريم يقول لي بعتك هذا الكوب، تمام؟ فأنا أقول كمشتري اشتريت منك هذا الكوب، فدي صيغة قولية. هو قال لي أنا أبيع لك وأنا قلت له أشتري. في بقى صيغة اسمها المعاطاة، وهي الأخذ دون قول، زي المعمول بيه في معظم المحلات. بتدخل السلعة عليها السعر، تدخل المحل، عجبتك، عجبك القميص الجنس الحلو اللي لابسه عبد الكريم،
الله يحفظك.
فهو متعلق على الستاند، مكتوب عليه مثلا 25 يورو، فأنا بشوف مقاسي إيه وأروح واخده وأروح على الكاسيرة، اسمها الكاسيرة،
كثيرا نعم.
كاسيرة، أحط لها القميص، ما بتكلمش، هي تروح ماسكة التيكت اللي عليه تحطه على الماكينة، وتروح ضربة على الماكينة وتوريني كده مكتوب 25 يورو، وأروح مطلع ال25 يورو وآخد القميص وأمشي. لا هي اتكلمت ولا أنا اتكلمت، وخاصة دي حلوة اللي ما عندوش لغة. هو مش محتاج يتكلم، مش هيعرف يتكلم أصلا. إلا بقى يتكلم بإيديه ورجليه وشغلانة خلاص. لا فدي مريحة، فدي اسمه البيع والشراء عن طريق المعاطاة. زي ما بروح عند محمد بياكل شيبسي معين، عارف انه بيورو، اروح واخده واديه اليورو وامشي خلاص. ده اسمه البيع والشراء عن طريق ايش؟ المعاطاة دون قول. يبقى انا عندي الصيغة اما ان تكون قولية كأن يقول المشتري اشتريت ويقول البائع بعت، او تكون بالمعاطاة بمعنى الاخذ دون قول. يبقى انا عندي للبيع اركان ثلاثة: العاقد اللي هو البائع والمشتري، المعقود عليه السلعة والثمن، والصيغة أي صيغة العقد، قد تكون بالقول وقد تكون بالمعاطاة.
Jetzt kommen wir weiter. Wir haben gesprochen, wir haben zu Anfang erwähnt die Bedeutung, dann haben wir über das islamische Urteil gesprochen. Und jetzt kommen wir zu den Säulen eines Kaufvertrages. Es gibt drei Säulen, die man sich merken sollte, yani drei wesentliche Bestandteile eines Kaufvertrages. Und das ist, glaube ich, vieles ist auch ein bisschen selbsterklärend, weil es sehr, sehr bekannt ist oder geläufig ist. Das heißt, wir haben drei Säulen. Die erste Säule ist der Käufer und der Verkäufer. Derjenige, der etwas gibt und derjenige, der etwas nimmt. Das heißt, der Käufer und der Verkäufer. Das ist die erste Säule, die wir erwähnen. Die zweite Säule ist die Ware an sich. Die Ware an sich. Und die dritte Säule ist die Art des Verkaufs. Bei der Art des Verkaufs gibt es zwei Unterschiede. Die erste, die wir erwähnen müssen, ist, dass es mündlich festgehalten wird. Ja, mündlich oder schriftlich, aber wir reden jetzt mal vorerst nur vom Mündlichen. Sprich, wie wir gesagt haben, dass ich dieses Glas dem Bruder Abdullah verkaufe und ich sage ihm, ich habe dir das Glas verkauft und er sagt, ich habe das Glas von dir angenommen. Ja, dass es quasi eine mündliche Vereinbarung ist über den Kauf einer Ware. Die zweite Art des Vertrages oder des Kaufvertrages ist stillschweigend, dass man quasi eine Ware annimmt und dafür bezahlt. Und das ist das, was eigentlich am geläufigsten ist. Das heißt, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und du möchtest dir ein Hemd kaufen, eine Hose kaufen oder du gehst in den Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen oder wie auch immer, du gehst ja nicht beispielsweise mit der Flasche Wasser zum Kassierer, beispielsweise der Bruder Mohammed, der hat ein Geschäft und ich gehe dann zu ihm und ich sage zu ihm, ich möchte diese Flasche von dir kaufen und er sagt dann, ich habe dir diese Flasche verkauft. Ja, nee, das kommt ja nicht vor. Das heißt, ich lege diese Flasche auf das Band oder wie auch immer. Der Bruder sagt mir 1 Euro, ich gebe ihm den Euro und ich gehe wieder raus. Das heißt, ich muss ihm ja nichts sagen und er muss mir nichts sagen. Im Falle von Bruder Mohammed können wir noch viel reden und uns umarmen und so weiter. Aber wenn du beispielsweise jetzt in irgendeinen Supermarkt gehst oder in ein Kleidergeschäft und möchtest dir ein Hemd kaufen, du nimmst das Hemd, du gehst zum Kassierer und dann legst du das Hemd drauf, dann scannen die das ab, nehmen die Sicherung ab und dann sagen die als Beispiel 25 Euro, du nimmst dein Handy raus zum Bezahlen oder Bar oder wie auch immer, du bezahlst, du nimmst das Ding und gehst raus. Im Grunde genommen kann dieser Kaufvertrag abgeschlossen werden, ohne dass auch nur ein Wort vielleicht getauscht wird. Ja, du siehst vielleicht den Betrag, du nimmst raus, du bezahlst und fertig. Das heißt, wir haben drei Säulen, die ein Kaufvertrag beinhalten muss. Einmal die zwei Parteien, die zwei nennen wir sie Handelsparteien, der Käufer und der Verkäufer. Dann haben wir einmal die Ware an sich und dann haben wir, wie wir gesagt haben, die Art des Verkaufs. Entweder, dass man sich mündlich auf eine Sache einigt und das ist oftmals so bei Märkten oder Flohmärkten oder so, da wird oftmals so gesagt, okay, ich möchte das von dir kaufen und dann sagt er, okay, das macht so und so viel, ja, habe ich dir verkauft. Auf solchen Märkten ist es vielleicht so ein bisschen gegebener, aber wie wir erwähnt haben, grundsätzlich, so wie wir es heute kennen, muss noch nicht mal viel geredet werden, sondern es ist klar, du nimmst dir eine Ware und du bezahlst diese Ware. Okay, warte.
مسألة بعنوان حكم الإشهاد على البيع والشراء. ما حكم الإشهاد؟ هل هو واجب؟ وخاصة أن هناك آية تقول وأشهدوا إذا تبايعتم، والأمر يفيد الوجوب أم هو مندوب مستحب؟ فإن كان مستحبا فكيف نتعامل مع هذه الآية المذكورة؟ حكم الإشهاد على البيع والشراء مندوب مستحب وليس بواجب، مندوب مستحب وليس بواجب. طب الآية، آية الدين، الآية رقم 282 سورة البقرة، في أواخر الآية يقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وإحنا عارفين في الأصول أن الأمر يفيد الوجوب وأن النهي يفيد التحريم. طيب نكمل القاعدة الأصولية أولا، الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب والاستحباب، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة، والقرينة لابد أن تكون نصا من الكتاب أو السنة. الآية اللي بين إيدينا الآن أمر وأشهد إذا تبايعت. طيب أنت قلت أن الإشهاد في البيع والشراء مستحب مندوب وليس بواجب، فكيف تتعامل مع هذا الأمر الوارد في الآية وأشهدوا إذا تبايعتم؟ نقول اقرأ الآية التي بعدها، قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هي دي القرينة، فإن أمن بعضكم بعضا، يبقى مش محتاج للإشهاد، ما دام في أمان بين البائع والمشتري فمش محتاجين شهود على العقد. إذن هذه قرينة صرفت هذا الأمر الوارد في الآية التي سبقت من الوجوب إلى الندب، لأن هنا الأمانة ترفع قضية البينة. يعني عبد الكريم هيبيع لي الهاتف اللي معاه ده، تمام؟ الهاتف بكام يا عبد الكريم؟ قال لي ب 500 يورو. قول له اشتريت، خدت منه الهاتف وأقول له هجيب لك بكرة ال 500 يورو، تمام كده؟ لا يشترط هنا، لأن دي سلعة ليست ربوية، فلا يشترط اليد باليد، إن ده هاتف مش ذهب. فهقول له بكرة هجيب لك ال 500 يورو، وبيني وبين عبد الكريم أمان، هو ابني وطالب علم عندي، فمش محتاج إنه يجيب اتنين يا جماعة اشهدوا إن أنا اديت الهاتف للشيخ مقابل 500 يورو، ولسه هيجيب لي ال 500 يورو ايه؟
بكره.
بكره. مش محتاج يعمل كده. ليه؟ بيني وبينه أمان. في الحالة دي يبقى إذن مش محتاجين لإيه؟ للشهود. إذن الإشهاد على العقد واجب أم مستحب؟ مستحب، يستحب إن احنا نجيب شهود يشهدوا، لكن ليس بواجب، لأن الأمر الوارد في الآية مصروف إلى الندب والاستحباب، بنسميه الأمر أمر الإرشاد، يرشدك. ليه؟ لأن في قرينة في الآية التي بعدها تدل على صرف الأمر إلى الندب إلى الوجوب. أيضا هناك قرينة في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة عند الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي، لأنه أيضا ورد عند النسائي في السنن، من حديث عمارة بن خزيمة رضي الله تعالى عنه أن عمه، وعمه كان صحابيا رضي الله عنه أرضاه، حدثه وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والتسليم أنه عليه الصلاة والتسليم ابتاع فرسا من أعرابي، ابتاع يعني اشتري، بخلاف باع، باع غير ابتاع، ابتاع يعني طلب المبيع يعني اشتراه، إنما باع يعني قدم المبيع والبائع، ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن الفرس، يعني كام الفرس دي مثلا؟ قال له بمئة درهم مثلا، طيب تعال ورايا أجيب لك الثمن من البيت. فالنبي ماشي والأعرابي جايب الفرس ورا منه، تمام، واستدعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام، وده كان حال النبي إخوة، إذا مشى أسرع كأنه ينحدر من علو، لا كما يفعل كثير من الشباب اليومين دول، يقدر يتسكع في الطرقات، كل حتة يبرك ويتمايل ويتكاسل، هذا يخالف السنة. إذا مشيت فأسرع، اجتهد في السير، مش في كل شوية رح بارك لي في مكان، يمشي يترنح في الطريق ويمشي في وسط الطريق ويضايق المرة، لا 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 لا، المسلم لا يفعل هذا، هتمشي بأمشي مسرعا جد في السير، إلا لعذر من مرض أو علة، فالمعذور لا يلام لأنه عنده العذر. المهم، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، ماشي على مهل الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس، يعني يريدون شراءه، تبيع بكذا، ما يعرفوش بأن النبي اشترى، لو النبي أشهد لعلموا أن الفرس قد بيعت، إنما فيش الآن إشهاد، ده هو اشترى وقال له تعالى وراي بدون شهود. فجعل وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه الفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فده دليل على أن الأمر الوارد في الآية أمر إرشاد واستحباب، ليس بأمر وجوب. ولو كان الإشهاد واجبا لتعثرت حياة الناس، والأصل في الإسلام رفع المشقة والحرج، لو أنا كل ما هشتري سلعة هحتاج شهود، يا ربي مش هنعرف نبيع ولا نشتري، عشان اروح اشتري مثلا من عند الواد محمد ده بتاع البيض، عايز اتنين يشهدوا، هجيبهم منين؟ كل شوية بقى، ومحمد يعني ده هيبيع امتى ده بقى؟ يجي يقول له استنى، عايزين اتنين شهود. طب هجيب منين اتنين شهود يا حاج؟ فاذا الاصل في الاسلام التيسير، لذلك نقول ان الاشهاد على عقود البيع والشراء يندب ولا يجب. نعم،
الآية 282 صح؟
282 و283.
Wir kommen weiterhin zu einer sehr, sehr wichtigen Angelegenheit. Und zwar ist das der vierte Punkt in diesem schönen Thema. Ob der Kauf und Verkauf tatsächlich von jemand anderem bezeugt werden muss, als von den zwei Handelspartnern, wie wir sie vorhin genannt haben, der Käufer und der Verkäufer. Denn es gibt einen Vers aus dem Koran, der genau das vorschreibt, dass wenn man einen Handel betreibt oder einen Austausch quasi von Geld und Ware, dass das von jemandem bezeugt werden muss. Allah Azza wa Jal erwähnt in Surat al-Baqarah Vers 282, der Vers ist ein bisschen lang, ich lese ihn dennoch vor, weil es, glaube ich, wichtig ist für die Thematik. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr miteinander einen Kreditvertrag auf eine bestimmte Frist abschließt, dann schreibt ihn auf. Und dieses dann schreibt ihn auf, islamisch gesehen ist das, ein Aufruf zu einer Pflichttat. Denn wenn auf diese Art gesprochen wird, dann ist es ja eigentlich eine Aufforderung zu einer Pflicht. Das heißt, wenn wir sehen, dass Allah sagt, wenn ihr euch zusammentut für einen Kaufvertrag, ne, wie es jetzt, ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder, dann schreibt es auf. Das heißt, grundsätzlich ergibt sich daraus, dass es eine verpflichtende Sache ist. Genauso wie Allah beispielsweise über den Fastenmonat spricht, indem er sagt, und wenn jemand von euch anwesend ist, ja, nicht dazu in der Lage ist, dann soll er fasten. Das heißt, es ist ein Aufruf zu einer Pflichttat. Das heißt, genauso wie wir es hier auch nehmen, Allah sagt, oh ihr glaubt, wenn ihr miteinander einen Kreditvertrag auf eine bestimmte Frist abschließt, dann schreibt ihn auf. Das heißt, grundsätzlich ist hier eine Pflicht zu entnehmen. Und wir wissen aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Sache zur Pflicht aufgerufen wird, yani eine Sache wird zur Pflicht gemacht, dann ist sie so lange eine Pflicht, bis nicht eine Regel eintritt, die die Ausnahme erwähnt. Yani es ist eine verpflichtende Sache, solange nicht entweder aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt, die eine Sache von einer Pflicht herabstuft zu einer erwünschten Angelegenheit. Das heißt, das ist eine Regel, die man sich grundsätzlich bei der Urteilsfällung merken kann. Eine Sache, wenn sie zur Pflicht gemacht wird, ist sie Pflicht, solange nicht eine Ausnahmeregel kommt. Und die Ausnahmeregel folgt eben genau in diesen Versen. Das heißt, Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr miteinander einen Kreditvertrag auf eine bestimmte Frist abschließt, dann schreibt ihn auf. Und ein Schreiber soll gerecht zwischen euch schreiben. Und kein Schreiber darf sich weigern zu schreiben, wie Allah ihn gelehrt hat. So soll er schreiben und der Schuldner soll diktieren und Allah seinen Herrn fürchten. Und nichts davon weglassen, wenn aber der Schuldner beschränkt ist oder schwach oder unfähig selbst zu diktieren, dann soll er in Form und gerecht diktieren. Ja, nee, subhanallah, das ist genau das. Und dieser Punkt finde ich immer wieder persönlich auch sehr bemerkenswert, dass wir sehen, wie dieser Vers eigentlich gesellschaftliches Miteinander im Handel so detailgetreu wiedergibt oder so detailliert erwähnt, wie es verschiedene Gesetzgebungen erst hunderte oder wenn nicht sogar 1000 Jahre danach oder sogar noch mehr als 1000 Jahre danach gemacht haben, wie man es beispielsweise, wie wir gesagt haben, im BGB oder sowas festgehalten hat. So kommt Allah also mit dieser Regel, die den Handel schon sehr, sehr, sehr einschränkt. Und mit einschränkt ist es nicht im negativen Sinne gemeint, sondern die Dinge schon so detailgetreu wiedergibt und auf jede Sache achtet, dass auch auf viele Eventualitäten Rücksicht genommen wird, ja, wie wir es hier gelesen haben. Und der Schuldner soll diktieren und Allah seinen Herrn fürchten und nichts davon weglassen. Wenn aber der Schuldner beschränkt ist oder schwach oder unfähig selbst zu diktieren, dann soll sein Vormund gerecht diktieren und nehmt zwei Männer von euren Männern als Zeugen. Das heißt, grundsätzlich bei diesem Handel, bei diesem Geschäft gilt es, zwei Männer als Zeugen zu nehmen. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Ware kaufe oder verkaufe, dann müssen zwei Personen dabei sein, die eben genau diesen Kauf bezeugen. Wenn aber nicht zwei Männer vorhanden sind, dann ein Mann und zwei Frauen von denen, die euch genehm sind als Zeugen, damit, wenn eine von ihnen irrt und so weiter und so fort. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern und seid nicht nachlässig, es aufzuschreiben, ob klein oder groß, bis zu einer gewissen Frist. Dies ist gerechter vor Allah und geeigneter für das Zeugnis und näher daran, dass ihr nicht zweifelt. Es sei denn, es handelt sich um eine sofortfällige Handelsware, die ihr untereinander durchführt, dann ist es für euch keine Sünde, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr miteinander Handel treibt, und weder Schreiber noch Zeuge soll Schaden erleiden. Und wenn ihr aber tut, so ist es Frevel über euch und so weiter. Im darauf folgenden Vers sagt Allah Azzawajal, und wenn ihr auf Reisen seid und keinen Schreiber findet, dann soll ein Pfand in Empfang genommen werden. Wenn aber einer von euch dem anderen etwas anvertraut, so soll der, der das Vertrauen empfangen hat, das ihm Anvertraute zurückgeben, und er soll Allah seinen Herrn fürchten und verheimat nicht das Zeugnis, was aber verheimat, dessen Herz ist gewiss sündhaft und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Das heißt, grundsätzlich sind das die Fragen oder sind das die Verse, die diese Pflicht runterstufen. Das heißt, wenn kein Schreiber vorhanden ist oder keine Zeugen vorhanden sind, dann ist es kein Problem, dass man eben genau diese Sache weglässt. Das heißt, wenn wir diese Verse uns betrachten, dann kommen wir dazu, dass das Bezeugen über einen Kaufvertrag, dass es eine erwünschte, eine erlaubte Angelegenheit ist, aber bei weitem keine Pflichtangelegenheit. Und ebenfalls im Hadith von Imara ibn Khuzaima, der überliefert über seinen Vater, dass sein Vater gesagt hat, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie er ein Reittier gekauft hat von einer anderen Person. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hingegangen und hat sich ein Reittier von dieser Person gekauft. Die Person hat ihm gesagt, das Reittier kostet so und so viel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, Komm, begleite mich nach Hause, damit ich dir das Geld gebe. Das, was wir aber entnehmen aus diesem Hadith, das Wichtige, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Handel betrieben hat, ohne jemanden als Zeugen zu nehmen. Es geht sogar so weit, dass die Überlieferer sagen, dieser Wüstenaraber oder dieser Beduine quasi, ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt zum nach Hause oder zur Wohnstätte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um quasi ihm das Reittier zu übergeben und das Geld in Anspruch zu nehmen. Und auf dem Weg dahin haben ihn immer wieder Leute angesprochen. Ja, nee, heute gibt es das natürlich nicht. Oder diejenigen, die aus Gegenden sind oder in unserer Heimat, die das vielleicht noch eher kennen. Da ist schon ein Kauf so gut wie abgeschlossen. Und dann sind aber zu dieser Person oder zu diesem Verkäufer Leute gekommen und haben gesagt, ey, was möchtest du für dein Reittier? Wie viel möchtest du? Dann ist der andere gekommen und hat gesagt, ey, ich kaufe dir dein Reittier ab und so weiter und so fort. Das heißt, das lässt uns ahnen und lässt uns wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Reittier gekauft hat, ohne jemanden als Zeuge zu nehmen über diesen Kauf. Erstens ist es nicht erwähnt in diesem Hadith und zweitens der Zustand, dass quasi potenzielle Käufer dazugekommen sind, zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemanden als Zeugen über diesen Handel herangezogen hat. Das heißt, das sind die Verse, das ist der Vers oder die Verse aus dem Koran und die Überlieferung aus der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, die uns zeigen, dass das Urteil über das Bezeugen eines Kaufes, dass es lediglich eine erlaubte, vielleicht wünschenswert, je nachdem in welcher Situation, aber es ist keine verpflichtende Angelegenheit. Und wenn es so wäre, dann würde sich das gesamte Leben würde nicht mehr im Einklang sein. Und die islamische Scharia beachtet auch solche Dinge. Yani beispielsweise, ich gehe zu Mohammed ins Geschäft und sage, Mohammed, ich möchte dieses Wasser von dir kaufen. Und er sagt, macht einen Euro, wo sind deine zwei Zeugen? Das heißt, ich müsste dann hingehen und dann nehme ich mir zwei Brüder und sage denen, kommt mal schnell mit, ich muss bei Mohammed eine Flasche Wasser kaufen. Dann kommen die mit, Mohammed, ich möchte dieses Wasser, das sind meine Zeugen, das ist der, das ist der. Die bezeugen, dass ich gekauft habe, alles klar, jetzt ist der. Egal in welcher Angelegenheit, müsstest du quasi immer jemanden nehmen, der das bezeugt. Und das zeigt uns, dass die islamische Scharia, liebe Geschwister, gekommen ist, um oftmals das Leben zu vereinfachen, um die Dinge einfacher zu gestalten, um sie nicht zu erschweren. Das heißt, hier sind wir Zeuge jetzt darüber, dass ein Vers oder ein Gebot, das Allah azawajal geboten hat, dass es grundsätzlich als eine verpflichtende Sache, aber es ist Ausnahme gekommen, sowohl aus dem Koran als auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die diese Tat oder die diese Angelegenheit herabstufen zu einer wünschenswerten, wenn wünschenswert oder sogar nur eine erlaubte Angelegenheit, aber es ist keine Pflicht für jemanden, Zeugen zum Kauf hinzuzuziehen.
مع التنبيه في هذا الباب يا إخوة، إذا كان المبيع ثمينا غاليا وكان الثمن مؤجلا وأنت لا تعرف المشتري معرفة صحيحة، ينبغي عليك أن تشهد وأن توثق حتى لا تضيع الحقوق، ولا تغتر مثلا بكثرة الظاهر من صلاح الرجال، قد يكون مصلي معك وحريص على دروس العلم لكن ليس بأمين. يعني أذكر في تاريخ الإسلام في زمن قاضي يسمى إياس بن معاوية، نزل رجل إلى بلدة من البلدان وتظاهر بين أهلها بالصلاح، فكان من المواظبين على الجمع والجماعات بل والمكثرين من النوافل والتطوع في المسجد، وأنار وجهه أمام الناس وما شاء الله صالح، لدرجة أن الناس وثقوا في صلاحه الظاهر فكانوا يأتمنونه على أموالهم، حتى جاء رجل من الصالحين وعزم على الحج وكان عنده بعض المال خشي عليه من الضياع، فأراد أن يضعه أمانة، فنظر إلى صلاح هذا المصلي المجتهد في العبادات الحريص على النوافل والتطوع، فدنا منه في المسجد وقال يا فلان أعجبتني صلاتك وكثرة نوافلك والخشوع الظاهر عليك، وأنا عزمت على الحج وعندي قدر من المال أريد أن أجعله أمانة عندك حتى أرجع، قال مرحبا وأهلا وسهلا واعلم أني أيضا صائم، فضحك الرجل الصالح وقال أعجبتني صلاتك ولم يعجبني صومك، يعني المفترض اللي بينك وبين ربنا ما تخبرش بيه. المهم أعطاه المال كأمانة ثم ذهب إلى الحج، وبعد حين عاد الحاج إلى البلدة وذهب إلى الصالح هذا، يا فلان أريد مالي، قال لا مال لك عندي، ما أعطيتني شيئا، وادعى النسيان وعدم التذكر ما في مال. فماذا يصنع هذا الرجل الصالح صاحب المال؟ ذهب إلى القاضي، وكان القاضي فقيها وصاحب ذكاء مفرط، فقص عليه القصة. قال: وأنكر مالك؟ قال: نعم. قال: إذن عد إلى بيتك الآن ولا تخبره، وفي الغد تأتيني. قال: أفعل. القاضي راح، أرسل لهذا الصالح ظاهرا، قال: يا فلان، سمعنا الكثير عن صلاحك وتقواك، وعندي أموال كثيرة لبعض الأيتام في البلدة، وأريد وصيا يأخذ هذا المال ليكون وصيا على هؤلاء الأيتام، ولا أجد مثلك في الصلاح والخشون، فأتيني بعد يومين، خذ المال وكن وصيا على هؤلاء الأيتام. قال: أهلا ومرحبا، الأمر لك أيها القاضي، وسوف نكون عند حسن الظن. ومش جاء صاحب الدين للقاضي، قال: اذهب إليه الآن في بيته وقل له أريد مالي، فإن أنكر قل سأشكو إلى القاضي. إياس بن معاوية. قال: أفعل. ذهب إليه: أريد مالي. قال: لا مال لك عندي. قال: إذن أرفع أمرك إلى القاضي إياس. قال: لا مهلا، تذكرت يا أخي، فهذا مالك. وأعطاه المال كاملا غير منقوص. مو عايز الكتير بقى، ده هناك أموال بتاعت أيتام، هياخد ويرتع براحته، خد مالك أنت بقى. وأنا كده كده راح للقاضي ياخد إيه؟ بعد يومين صاحبنا جاب الحمالين وراح للقاضي إياس عشان ياخد الأموال بتاعت الأيتام. فضحك القاضي وقال: بئس العبد أنت، كنت الأمانة وفضحت بين الخلق لسوء نيتك وخبث طويتك. ثم قال له: كيف تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل؟ الشاهد من القصة: لا تغتر بصلاح من لم تعلم. قد يكون ما شاء الله في المسجد، ولي قديس في المسجد، لكن ليس بأمين. عشان كده الإسلام لما قال بالنب في الشهادة، قال: فإن آمن بعضكم بعضا، زي ما ضربت لكم أنا وعبد الكريم ده ابني، خلاص مش هنكتب ولا نشاهد، خلاص. إنما واحد أنا معرفهوش وهتبيع له سيارة ويقول لك هديك المبلغ بعد شهر، طيب ماشي مع السلامة شكرا، بعد ابقى تعالى قابلني لو خدت المال بعد شهر، ابقى تعالى قابلني بقى. تيجي بقى للشيخ والشيخ يعمل لك ايه؟ في بينكم عقد؟ لا. في شهود؟ لا. طب عايز مننا ايه؟ حقك ضاع، لا بينة ولا إشهاد، انتهت القضية. ففي مثل هذه الأمور أنت في أمس الحاجة إلى التوثيق وإلى الشهود لضمان الحقوق وألا تضيع بين المسلمين. ودي مسألة مهمة أردت التنبيه عليها حتى لا ينخدع البعض ببعض الصلاح الظاهر من البعض، لأن قضية الركوع أو الصلاة كثيرون يحسنونها، لكن قل من يحسن الخلق ويحسن الأمانات ويحفظ أموال الناس. بل إخوة والله في باب الأمانات حتى في الديون كثير من الإخوة، وترى عليهم الفضل وكذا، وتيجي يقترض منك مبلغا يعذبك عشان يرد وعنده. ولذلك قال النبي: مطل الغني ظلم، حلو لما بياخد لكن صعب لما يجي يرجع. ودي مصيبة، المسلم لا يقبل على هذا يا إخوة. المسلم الحق يتعبه، لا ينام ليلة حتى يقضي الحق، هذا هو المسلم الحق. عشان كده الصحابة قالوا: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. وقفنا عند مسألة مهمة، وهي الخيار في البيع بقى، بس مش الخيار اللي محمد بيبيعه في المحل، لا، الخيار يعني المهلة اللي بين البائع والمشتري الذي يحق لكل طرف منهما إمضاء العقد أو فسخ العقد. فدي هنتكلم عنها في الدرس القابل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir kommen zum letzten Punkt, inshallah, bevor wir uns jetzt dem Maghrib-Gebet begeben. Wir haben vorhin gesagt, dass es diese Angelegenheit, die Allah Azzawajal erwähnt hat, dass diese Ausnahmeregelung diese Pflichtsache herabgestuft hat zu einer erwünschenswerten bzw. zu einer erlaubten Angelegenheit. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für die Geschwister, die mit großen Geldsummen hantieren oder die mit viel Ware Handel betreiben oder ähnliches. Wenn du einen Handel betreibst, in dem es beispielsweise um einen großen Geldbetrag geht oder um sehr, sehr wertvolle Ware, und es ist beispielsweise eine Person, die dir nicht bekannt ist oder nur geläufig bekannt ist oder wie auch immer, das heißt, es ist kein persönliches Vertrauen vorhanden, dann ist es besser, Zeugen hinzuzurufen bzw. einen Vertrag abzuschließen. Das heißt, wir wiederholen nochmal das, was wir vorhin erwähnt haben, dass diese Pflicht wegfällt und so weiter. Das gilt für Personen, bei denen beispielsweise schon im Einvernehmen gewisses Vertrauen vorhanden ist. Aber wenn es um große Geldbeträge geht oder Käufer auf Ziel, ja eine Verbindlichkeit, indem man den Geldbetrag nicht direkt begleicht oder eine Person, die dir nur geläufig bekannt ist oder ähnliches, dann ist es besser, dass du Zeugen hinzuziehst bzw. einen Kaufvertrag abschließt. Und auch hier, sagt der Scheich, ist es ganz, ganz wichtig, niemand sollte sich davon irgendwie beeindrucken lassen. Vielleicht ist der Bruder in der Moschee, der in der Reihe neben dir betet, der Tag und Nacht in der Moschee ist, der das macht und jenes macht und offensichtlich sieht er nach einem sehr demütigen Bruder aus, nach einer sehr vertrauenswürdigen Person, praktizierenden Person und so weiter und so fort. All diese Dinge dürfen dich nicht beeindrucken. Solange du nicht in einem gewissen persönlichen Verhältnis zu ihm stehst und irgendwie Vertrauen vorhanden ist, dürfen dich solche Dinge nicht beeindrucken. Und das ist auch das, was der Scheich erwähnt. Wir haben heutzutage in unseren Reihen, und mit unseren Reihen meine ich jetzt nicht hier speziell bei uns, aber grundsätzlich in der muslimischen Gemeinschaft, viele Fälle davon, dass sich die Menschen zu leicht beeindrucken lassen bei einem Kauf oder ähnliches oder bei einem Leihgeschäft, auch das. Und da sagt der Scheich, ist eine ganz, ganz große Katastrophe. Yani selbst bei praktizierenden Geschwistern, der leiht sich von dir einen gewissen Geldbetrag und er gibt dir yani, förmlich, als musst du um dein eigenes Geld betteln, obwohl du weißt, dass er es hat. Das ist ja das Schlimme. Es geht nicht darum, dass jemand nicht in der Lage ist und um Aufschub bittet oder so. Aber vielleicht ist er sogar im Besitz dieses Betrages und du weißt genau, der hat Geld und du siehst, wie er Urlaub macht und wie er das macht und das macht. Aber trotzdem gibt er dein Geld, ja nee, als müsstest du darum betteln, dass dir jemand dein Geld zurückgibt. Und das ist sehr, sehr katastrophal. Oder wie der Scheich auch erwähnt hat, es kommen Leute zu ihm zu sagen, ich habe das und das Geschäft mit ihm gemacht oder es geht um so und so viel Geld oder es geht um ein Auto und so einen Wert und er gibt mir mein Geld nicht und so weiter. Sagt der Scheich auch, knallhart, ja nee. Gibt es einen Kaufvertrag zwischen euch? Nein, gibt es nicht. Gibt es Personen, die das bezeugen? Nee, gibt es nicht. Was soll ich jetzt machen? Ja, nee, dann bleibt natürlich nur auf die Vernunft zu hoffen. Aber deswegen ist es wichtig, nicht beeindrucken lassen. Und manchmal ist auch dieses falsche Verständnis von uns, dass wir sagen, oh nee, das wirkt ja jetzt befremdlich, ich sehe den ja jeden Tag in der Moschee, ich kann doch mit dem jetzt nicht hier entkaufen. Doch, kannst du. Es schützt dich und es schützt ihn. Es geht gar nicht darum, dass man unverschämt rüberkommen möchte oder wie auch immer. Es hat gar nichts damit zu tun. Dieses falsche Verständnis müssen wir auch ablegen. Ja, nee, es schützt dich und es schützt ihn. Lass dich nicht beeindrucken. Vielleicht, der Scheich hat auch eine Geschichte erwähnt, die nimmt jetzt zu viel Zeit, weil es ist, glaube ich, schon Zeit für Maghrib-Gebet, deswegen lassen wir die weg. Aber es ging um eine Person, man hat ihn Tag und Nacht in der Moschee gesehen und so weiter und so fort. Und er war der größte Abzocker, der die Menschen abgezockt hat. Ja? Deswegen nicht beeindrucken lassen, liebe Geschwister. Wenn du ihn nicht persönlich kennst und eine gewisse Vertrauensebene vorhanden ist und es geht um einen gewissen Geldbetrag oder einen Kauf von einer Ware oder wie auch immer oder im Autohandel oder wie auch immer, nimm dir Zeugen hinzu, mach einen Kaufvertrag, schreib es auf, hast du ihm 5.000 Euro geliehen, okay Bruder, ich gebe dir das, gar kein Problem, ich nehme zwei Zeugen hinzu, wir schreiben das auch, du unterschreibst, ich unterschreibe, es schützt dich und es schützt mich und das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Unverschämtheit oder ähnliches zu tun. Barakallahu fikum fürs Zuhören, inshallah, wenn Allah solche vorschreibt, wenn wir am nächsten Montag genau da weitermachen, wo es weiterhin...
Inshallah,
und der Scheich erwähnt, nächste Woche, Montag, wird der Vortrag um 6:30 sein. Yani heute haben wir um 19 Uhr begonnen, Maghrib kommt immer weiter vor, deswegen nächste Woche Montag inshallah um 18.30 Uhr Jazakumullahu khairan.
Ba'd al-adhan, ba'd al-adhan.
18.30 Uhr. 6:30 Uhr, so?
Nein.
18.30 Uhr,
Ba'd al-adhan inshallah, إذا كان في أسئلة على البث نجيبها في عجالة ثم نصلي. قولوا كما يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أن الصلاة القائمة. في بعض الأسئلة كده في عجالة نجيبها ثم نصلي مباشرة إن شاء الله. أخونا عبد الرحيم يقول: جزاكم الله خيرا وجزيت مثله، حكم الدعاء على من يطعن بالعلماء كقولنا نسأل الله أن يخرس لسانه إن لم يكتب له الهداية؟ لأننا نرى العجب، حتى رأينا شخصا قد عد سلسلة كاملة أكثر من 9 حلقات يتكلم فيها عن أبي حنيفة وما زالت للآن. هذا جائز؟ فالمبتدع الذي يطعن في الأئمة والعلماء والفقهاء جائر ظالم مفسد في الأرض، لأن الطعن في العلماء إنما ينفر الناس عن شريعة الله تعالى التي يحملون، فهذا من أظلم الظلم، وعلى هذا يجوز الدعاء عليهم بما ذكرت. نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة من شرور أمثال هؤلاء الطاعنين الظالمين الجائرين الذين فرقوا الأمة ولم يعرفوا قدر العلماء فيها. يقول: وأيضا ما المقصود بالنجاسة المغلظة؟ هل المقصود أنها تختلف بعدد غسلاتها حيث تغسل 7 غسلات؟ وهل هناك نجاسة مغلظة غير سؤر الكلب؟ وهل بوله نجاسة مغلظة ويغسل 7؟ الفارق بين النجاسة المغلظة وغيرها في عدد الغسلات واستعمال التراب. فمثلا الكلب والخنزير نجاستهما مغلظة، لأن النبي أخبر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، بخلاف سائر النجاسات. يكتفي مثلا بول الصبي نجس، لكن يكتفى فيه بالنطح فقط بالماء، نطح المكان فقط، لأنه نجاسة لكن ليست مغلظة. فإذا هذا هو الفارق، إن في الكلب والخنزير نعم النجاسة مغلظة في لعابه، أما بول الكلب فمن النجاسة العادية يغسل، لأن ما وردش فيه النص بالتغليظ، إنما ورد في لعابه. وهكذا الخنزير طبعا كله نجس العين، وفي إن فيه استعمال التراب للتطهير فنجاسة مغلظة، أما سائر النجاسات يكتفى فيها بالغسل مرة أو نطح الماء. يقول أخونا أحمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، جزاك الله خيرا. أمين. شيخ، سمعت أن الشخص إذا اشترى بيت عن طريق البنك فهذا يعتبر ربا، وإذا الشخص اشترى بيت عن طريق صاحب البيت نفسه يعتبر حلال، مع العلم أن الاثنين يأخذون الزيادة. نفرق بين أمرين يا أحمد، بين البيع بالتقسيط وبين البيع الربوي. يا أحمد، إذا كان البنك مالكا للبيت، مالك مالك مش وسيط، فالبيع اسمه بيع بالتقسيط، فلا حرج أن تشتري ما دام البنك بائع وأنت مشتري، وبيحدد لك جميع الأقساط قبل البيع، ولا يضع شرطا في العقد إذا تأخر تبقى فيه نسبة فائدة كذا، ده شرط ربوي، إنما يبيع لك بالتقسيط لا حرج. دي صورة. كذلك صاحب البيت هيبيع لك كده بالتقسيط، هو مالك وانت مشتري، فده حلال طيب. إنما بقى الصورة إن البنك يدخل وسيطا بينك وبين صاحب البيت، انت عجبك بيت بتروح تقول للبنك انا عاوز البيت ده، طيب يا صاحب البيت البيت ده بكام؟ بيقول له ب100,000 يورو، فالبنك يقول له ماشي اشتريت، فالبنك يروح دافع 100,000 يورو لصاحب البيت على انه وكيل عن حضرتك يا مشتري، وما اشتراش البنك، ده هو دافع باسم حضرتك، فبتروح حضرتك تعمل عقد بينك وبين صاحب البيت، بس هتدفع للبنك 150,000 يورو، يبقى البنك دفع 100 خد 150,000، المية اللي دفعهم ده كان وكيلا عنك، يعني أقربك 100,000، وانت هترد القرض بالزيادة، عين الربا، ده اسمه الوساطة الربوية، فهذا لا يجوز. وخذ قاعدة كده، البيع والشراء عن طريق الربا ماحق لكل خير، ولن يسلم أبدا من اشترى بيتا أو سيارة عن طريق الربا. هتدخل عليه بخراب البيت وضياع الزوجة وضياع الأبناء، غير العلل والأمراض. وكثير منهم لا يتمكن من الوفاء، فالبنك بيسترد البيت ويضيعه. فنقول احذروا الربا. ليه؟ حرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هو قاعدة كده، أقسم لك ثلاثا، والله وبالله وطالله لن يفلح أبدا من تعامل بالربا، لن يفلح أبدا من تعامل بالربا. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، درهم واحد من ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، في بعض الروايات أقلها كأن يأتي المرء أمة، نسأل الله السلام. فاحذروا إقوى الربا، وتقولوا مجلس مش عارف الأوروبي أفتى بدواز، حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. هذه ليست بفتوى، دي فتة. فانتبهوا لدينكم، لا يجوز البيع والشراء عن طريق الربا وعن طريق الوساطة البنكية، هذا عين الربا. أما كما ذكرت لك يا أحمد، إذا كان البيت ملكا للبنك، البنك مالك مش مصادر، لأن في بيوت عند البنك بس مصادرها مش ملكه، دي ملكه لناس آخرين. البنك هنا وسيط ربا ومش بائع، فيقول لك تعالى خد ده البيت، بيت ده محجوز عليه كان بتاع عبد الكريم ما عرفش يسدد، فاحنا بنبيعه. البنك مش بائع، البنك مصادر، انما صاحب البيت مين؟ عبد الكريم. فده ربا، عين الربا. فاوعى تتعامل في هذا الامر. وصلت يا جماعه؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. بيقول ما هو العبره؟ تم خلاص، انا قلت لك يا احمد العبره والحكمه.